Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerds Podcast. Hier sprechen wir über Methoden, Trends und Strategien, wie ihr euer Business über Social Marketing verbessern könnt. Von Facebook bis LinkedIn, von E-Com über Lead-Generierung bis Brandbuilding, von B2C bis B2B. Heute für euch am Mikro, Alexander Böker.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Nerds Podcast. Nach langer Zeit mal wieder in der B2B Edition und mit einem ganz besonderen Gast. Heute bei uns ist der Frido Rosenow, früher in diesem Podcast bereits gesehen, damals noch bei LinkedIn angestellt, jetzt aber Director Growth Marketing bei SoSafe. Hallo Frido.
Alex, grüß dich und es freut mich wieder dabei zu sein heute.
Ja, mich freut's auch, denn für dich hat sich ja die Perspektive ein bisschen geändert jetzt, ne? Von der Plattform jetzt wieder in einem Unternehmen, das die Plattform nutzt und aber nicht nur LinkedIn natürlich. Deswegen fände ich es jetzt mal natürlich ganz schön, wenn du jetzt nicht mehr bei der Plattform die ungeschönte Wahrheit und vor allen Dingen aber auch, wie ist denn jetzt für dich so ein bisschen wie hat sich die Perspektive verändert und wie setzt ihr jetzt im Gesamtstack LinkedIn ein bei SoSafe?
Ja, also genau, ich komme ja aus dem Kontext von LinkedIn direkt, der einfach dann nur die Plattform sieht. Ich bin jetzt sozusagen einen Schritt zurückgegangen und sehe einfach die Landschaft ein bisschen deutlicher. Ja, LinkedIn bettet sich jetzt halt in einen, du sagst, Stack ein, also in einen Kanalmix. Und für uns bei SoSafe ist LinkedIn der wichtigste Social-Kanal, aber es ist halt nur ein Kanal am Ende. Ja, es ist ein Kanal letztendlich, um Nachfrage zu generieren. Wir sagen dazu Demand Generation. Dann gibt es natürlich Demand-Capture-Kanäle, das sind klassischerweise die Suchmaschinen. Der Demand-Gen-Kanal ist dann auch klassischerweise mit höheren Kosten versehen, ja, also da rechnen wir mit höheren Kosten. Wir ziehen Leads draus, klassischerweise. Wir haben aber auch einfach diesen Awareness-Charakter der Plattform LinkedIn. Das heißt, wir sehen nicht alles von dem, was sich dort entwickelt, sondern das kommt dann auf verschiedenen Kanälen wieder raus. Wir haben Leute, die uns aufgrund von LinkedIn auf Events besuchen. Wir haben Leute, die aufgrund von LinkedIn unsere Webseite aufrufen. Da hat natürlich der Growth Marketer auch die Herausforderung, das irgendwie sichtbar zu machen. Ja, also das heißt, die ganze Logistik hinter LinkedIn sozusagen, die ich als LinkedIn-Vertreter oder Vertriebler mehr oder weniger nicht so stark hatte oder überhaupt auch nicht einsehen konnte wegen interner, die sehe ich jetzt halt deutlich stärker. Ja, dadurch, also das ist mega interessant, aber dadurch werden mir natürlich die Möglichkeiten, aber auch die Limitierungen der Plattform nochmal bewusster.
Ja, es ist immer ganz interessant, wenn man mit Leuten aus dem Performance-Marketing spricht, wie wir alle, die wir alle so ein bisschen den Anspruch haben, du tust etwas und dann hast du ein messbares Ergebnis. Und dann, sobald man sich auf dieses Parkett Awareness Brand Building schiebt, dann wird es immer so ein bisschen unheimlich, weil halt nur so indirekt Effekte nachweisbar sind, insbesondere im B2B-Bereich, wo wir eigentlich nicht so eine, wo die Märkte üblicherweise oder in vielen Fällen nicht so groß sind, dass man halt wie im B2C-Bereich über Studien die Wirksamkeit sozusagen beim Brandbuilding und so weiter auch nachweisen würde. Ne? Das ist trotzdem ist es einfach gegeben. Es wird ja auch postuliert und es ist auch so.
Ja, absolut. Du musst es machen. Ja, du musst Brand Awareness aufbauen. Gleichzeitig musst du es auch messen. Und du musst es halt als SaaS in der Regel auch in einem Größenbereich schon messen können, wo du noch keine große Studie beauftragen kannst. Ja, ja irgendwie in der Branche. Und das ist halt herausfordernd. Das heißt, wenn du dann eine Entscheidung triffst, wie viel oder ob du überhaupt in den Kanal investierst, das speist sich dann gerne auch mal aus 2, 3, 4 großen KPIs und nicht nur aus irgendwie dem UTM-Parameter, der dann oder aus dem Lead-Gen-Form, was in dein CRM-System reinläuft. Ne? Also ja, da ist die Komplexität einfach gestiegen, aber es macht natürlich auch Spaß. Da muss man sich immer weiterbilden und auch ein bisschen kreativ sein manchmal.
Das ist ja aber auch so, ne? Das begegnet einem dann auch oft. Alles, was wir machen, ist ja eigentlich vertriebsorientiertes Marketing. Das heißt, am Ende soll es ja zu einem Vertriebserfolg führen. Aber nicht alle Maßnahmen, die wir im Marketing machen, tragen halt im selben Wirkhorizont zum Vertriebsergebnis bei. Wenn du jetzt sagst, du holst Kontakte rein, selbst dann kann man nochmal drüber, muss man halt gucken, wie hoch ist das Intent-Level, sprechen wir gleich bestimmt nochmal drüber und so weiter. Wie lange muss man die nochmal aufbauen, bis da was draus wird? Aber wenn du Brand-Building machst, dann hast du erstmal lange den Eindruck, und es ist auch so, dass du halt pusht und der Wirkhorizont der Maßnahmen, der zeigt sich erst deutlich später, wenn du dann zum Beispiel auch bei Offline-Conversions, weil dich Leute darauf ansprechen, dass sie das über LinkedIn gesehen haben oder sonst was da. Und das hast du, aber das ist keine CRM-Information zu diesem Zeitpunkt. Und das
richtig.
Kannst du eigentlich, ob es funktioniert oder nicht, weißt du erst später, aber ob du auf dem richtigen Kurs bist, da lass uns gleich auch nochmal darüber sprechen. Da reden wir über Werbedruck, über Frequenzen und so weiter, wo ja einfach sozusagen im Reverse Engineering, wir wissen, wir müssen eine bestimmte Frequenz erreichen, damit es überhaupt einen Effekt geben kann, weil wir sonst einfach so durchrauschen unter der Wahrnehmungsschwelle.
Ja.
Aber schon spannend. Also es muss auch für dich jetzt auch eigentlich eine ganz spannende Experience sein, wenn du sagst, okay, es ist jetzt ein Kanal und diese ganze Vorstellung von Full Funnel muss sich auch nochmal ein bisschen ändern, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube schon an das Potenzial von Social, sage ich jetzt mal, auch von LinkedIn speziell, auch im B2B-Bereich. Ja, bei Meta hast du es halt andersrum, sehr hohe Disqualifikationsraten, aber einen entsprechend niedrigen Leadpreis, sodass du dann idealerweise oder optimalerweise bei dem anderen mehr oder weniger günstig rauskommst. Aber es ist halt die Frage, wo machst du den Full Funnel? Machst du den auf der Plattform oder holst du dir erstmal relativ schnell den Kontakt von der Plattform runter und bearbeitest ihn dann zum Beispiel über ein E-Mail-Nurturing weiter? Das ist eine Sache, die muss man austesten, weil es kann schon ziemlich ins Geld gehen, wenn man Full Funnel auf einer Plattform betreibt. Ja, also das ist ja so ein bisschen ein Trend gerade, der sagt, ja, wir müssen nur in Social Demand Gen machen richtig, dann funktioniert das schon. Ja. Das gute alte Lead generieren mit Lead-Magneten, das ist auch nicht von der Wettkante zu stoßen, noch nicht, wenn man es vernünftig macht, auch mit Nurturing hinten dran. Das sind immer zwei Sachen, die muss man gegeneinander halten. Vielleicht auch beides nebeneinander machen. Aber zu sagen, hey, ich gehe jetzt nur auf die Plattform, ich gehe nur Full Funnel, ich schiebe das erstmal in die Zukunft, Kontaktdaten zu generieren, kann auch schwierig bis gefährlich sein, zumindest riskant sein. Ja, also Full Funnel ist da immer so ein bisschen relativ zu sehen, ne?
Ja, finde ich spannend, dass du das nochmal sagst, weil es ja tatsächlich so ein bisschen so eine Glaubensdiskussion rumgeht. Ich muss ehrlich sagen, ich bin immer ein bisschen skeptisch. Am Ende zählen Ergebnisse und irgendwie so schulbuchmäßig Systeme zu exekutieren, finde ich, also wenn es so simpel ist, dann weiß ich nicht, warum wir professionelle Marketer brauchen, die Dinge ausprobieren. Aber was ist, und es war auch in der Vergangenheit ja so, muss man auch sagen, dass erfolgreiche Unternehmen haben nie nur stupide Lead-Generierung gemacht mit irgendwie Dödel-Whitepapern, muss man sozusagen, ja, ohne Intent, sondern es war immer begleitet von weiteren, ob wir es jetzt Brand-Building-Maßnahmen nennen, ob wir es Educational-Content, ist scheißegal. Und am Ende stand es ja immer zur Diskussion auch, das, was ich nutze, um Leute in mein System, in mein CRM reinzuholen, bei welchem Intent-Level mache, setze ich das eigentlich an? Das ist ja nicht gesetzt, dass man das nur mit generischen Upper-Funnel-Content macht. Deswegen finde ich schön, dass du das auch nochmal sagst, weil gerade so ein bisschen die Diskussion da hochgeht. Entweder das eine oder das andere und auf jeden Fall, und du kannst, das eine ist richtig, das andere ist falsch. Und also in der Realität habe ich es noch nicht so gesehen. Das ist,
ja, also es gibt sicherlich einen Case, wo man sagen kann, man geht auf diesen, ich nenne es jetzt mal, innovativen Ansatz, zu sagen, man generiert Nachfrage und hofft dann, dass die Demo-Requests reinkommen. Bei uns geht das so nicht, weil wir dafür schon zu groß sind. Das heißt, da steht zu viel auf dem Spiel. Wir müssen Veränderungen immer mit einer gewissen Langsamkeit auch tun, um erstmal zu schauen, ob innerhalb der Conversion Windows dann auch die Veränderung reinkommt in dem Maße, wie wir uns das vorgestellt haben. Strategische Content-Generierung ist aber, und das ist ja eigentlich auch Grundvoraussetzung für diese Demand-Gen-Strategie, ist aber unerlässlich. Ja? Ja. Das kann ich glücklicherweise bei uns auch abhaken. Da haben wir eine prima Produktion, nur sind wir weiterhin einfach stark mit sogenannten E-Books zugange. Das ist so und das wird sich auch in naher Zukunft nicht ändern. Unsere E-Books sind ja auch wirklich mehrwertig angelegt. Ja, wir wollen die Leute jetzt nicht irgendwie soll man sagen, auf den Arm nehmen. Also das sind aufwendig produzierte Stücke und aber wie gesagt, ja, dieser Zweiklang ist, glaube ich, wichtig. Vielleicht ist es in manchen Szenarien lohnend, auf den alten Ansatz zu setzen und in manchen Szenarien lohnend, einen neuen Ansatz auszuprobieren. Ja, manche können sich auch nicht beides leisten. Das muss man auch mal dazu sagen.
Ja, aber die für euch ergibt sich jetzt hier einfach die Möglichkeit zu sagen, hier, wir haben ein funktionierendes System und du ergänzt es und dann kannst du ja auch irgendwie den Einregler hochziehen, zum Beispiel, wenn du siehst, dass es halt Ergebnisse oder gute Ergebnisse mit sich bringt, wenn ihr mehr sozusagen inbound Anfragen im Sinne dessen, dass es eigentlich schon komplett vorqualifizierte, da setzt man ja immer voraus, viele Fragen, die eigentlich im Sales-Prozess entstehen, sind bereits beantwortet worden durch Content und die Leute kommen eigentlich schon gut vorqualifiziert mit hohem Intent von selbst durch die Tür und müssen nicht weiter über 1:1 Nudging weiter bewegt werden. Das ist natürlich ein Weg, der ist super charmant, finde ich immer noch, ne, das zu machen und den Content so zu produzieren, muss man auch erstmal hinbekommen, dass das so gut qualifiziert. Aber die Wahrheit muss dann jedes Unternehmen für sich auch einmal finden, was der Weg ist. Friedo, du hast bei uns gesprochen auf dem Ads Camp, einen gefeierten Vortrag zum Thema LinkedIn Advertising mit extrem spannenden Insights. Also mir erzählen heute noch Leute davon. Und wir sollten jetzt die Gelegenheit, dass jetzt einige zuhören, vielleicht nicht ganz vorbeigehen lassen, um nochmal zu sagen, hey, was sind denn so wichtige Punkte? Und wir haben auch ein paar Sachen schon mal gerade gestreift dabei, an die man denken muss und die vielleicht viele Leute nicht beachten beim Thema LinkedIn Advertising. Ne? Ich steig mal vorne ein mit dem Punkt Werbedruck.
Ja, Werbedruck. Die Zielgruppe muss von der Größe her passen zu meinem Budget. Ja, Streichholz in die Nacht, also ich gehe mit einem Streichholz in die Nacht, ich gehe mit meinen 10.000 Euro in eine 1,5 Millionen große Zielgruppe rein. Das ist etwas, was voraussichtlich nicht funktionieren wird. Wir haben bei LinkedIn, das ist ja ein stark demografisches Targeting, ohne viel Algorithmen noch bis vor zumindest kurzem gewesen, im Gegensatz zu Meta. Das heißt, die Leute sehen mich dann einfach nicht so oft. Hier gibt es ja ein paar Faustregeln, die ich auch genannt habe. 100 Euro Tagesbudget pro 50k Zielgruppe. Das ist so eine Daumenregel. Die sollte man sich ungefähr beherzigen. LinkedIn ist richtig teuer. Im Gegensatz zu anderen Plattformen, wenn man sich den CPM anschaut. Deshalb muss ich an der Stelle mich klug verhalten. So, und Dann kommt diese ganze psychologische Komponente rein. Ja, Alex, du weißt ja auch, je schneller ich die 3 oder 5 Wiederholungen sehe von einem Anbieter, desto besser kann ich mich an ihn erinnern. Mir bringen 3 Einblendungen, die einen Monat auseinander liegen, jeweils nichts, weil dann habe ich in keinem Szenario diese Markenbekanntheit im Kopf, ja. Also das ist einfach das Werbebedruckthema, deswegen Zielgruppe und Budget aufeinander ein bisschen abstimmen. Macht ihr auch, vermute ich. Ja, das ist so, würde ich sagen, Nummer 1.
Ja, das heißt jetzt nämlich für alle, man muss sich das nochmal vergegenwärtigen, 100 Euro Tagesbudget bei einer 50.000er Zielgruppe, was heißt das jetzt? Die Plattform ist teuer. Der Aufwand liegt jetzt dabei, das richtige Targeting dann auch für sich mal zu finden. Also um eben nicht mit 1,5 Millionen da zu enden, sondern sich eben auch zu entscheiden, wen brauche ich denn jetzt auf jeden? Wir müssen jetzt nicht auf alle Schwierigkeiten im Bereich Targeting eingehen, aber im Zweifel muss das halt weiter runtergestrippt werden. Es bringt nichts, weil man sich nicht entscheiden kann, am Ende mit zu wenig Geld auf eine zu große Zielgruppe zu gehen. Also entweder habe ich genügend Geld für eine große Zielgruppe und dann würde ich immer noch empfehlen, dass man die vielleicht nochmal aufteilt. Aber oder ich muss halt die Zielgruppe runterbringen, weil sonst gieße ich hier mit meiner einen Gießkanne halt ein Fußballfeld.
Ja, das wird nicht was. Und was ganz wichtig ist, auch den Plausibilitätscheck einfach machen. Ja, wir sind jetzt ein Cybersecurity-Unternehmen. Habe ich wirklich im deutschen Markt, wo sich, glaube ich, 85 Millionen Menschen bewegen, viele davon Kinder, Senioren, also die mal abgezogen, aber habe ich wirklich 1,5 Millionen potenzielle Käufer oder Influencer als Cybersecurity-Unternehmen? Nein. Ja? Also da bewegen wir uns vielleicht in einem höheren fünfstelligen Bereich und dann ist aber auch Schluss. Dann habe ich ein bisschen Streuung drin, 100, 200.000 vielleicht. Höher würde ich auf keinen Fall targeten, und das ist für die meisten B2B-Unternehmen so, ne? Und da hat man alleine schon darüber so ein bisschen eine Kontrolle drin. Aber wie gesagt, 100 Euro Tagesbudget pro 50.000er Zielgruppe bei einem CPM von übrigens nach wie vor meiner Meinung ca. 40 Euro, das ist so ein bisschen eine Daumenregel, ja, wenn man so eine mehrwöchige, mehrmonatige Kampagne fährt.
Man gilt nicht, muss man nochmal sagen, wenn man irgendwie über einen ABM-Ansatz fahren würde, dann würde der CPM wahrscheinlich irgendwie ein bisschen höher liegen, die Zielgruppe kleiner sein. Wenn die Zielgruppe kleiner wird, dann ist es deutlich teurer.
Richtig, richtig. Es gibt 2 Ausnahmen. ABM, da habe ich regelmäßig 80 bis 120 Euro CPM, und Retargeting ist auch ein Szenario, was höhere CPMs verursachen kann, weil ich da mit sehr kleinen Zielgruppen arbeite und genau die erreichen muss.
Dann genau, und dann sind wir nämlich wir haben das eben einmal angesprochen, an diesem Punkt auch, ich muss diesen Werbedruck erzeugen, Punkt, damit ich wahrgenommen werde, damit alles andere möglich wird, so ein bisschen, ne?
Das ist notwendige Bedingung, ne? Das ist noch keine hinreichende Bedingung, also kannst in einem Markt viel Wind machen und dann passiert trotzdem nichts, aber du brauchst erstmal den Wind, ja.
Korrekt. Ah, wir erinnern uns beide noch an unseren Matheunterricht aus der Schule mit notwendigen und hinreichenden Bedingungen.
Korrekt.
Dann, du hast gerade das Thema Retargeting schon angesprochen, Frido. Ist auch irgendwie immer so ein Punkt, der in vielen Accounts gar nicht genutzt wird, was ganz interessant ist. Und in anderen irgendwie so spezifisch, dass es eigentlich nicht funktionieren kann. Also mit so, und dann tummeln sich da so 300 oder sowas in der Zielgruppe. Wie ist denn so dein goldenes Vorgehen beim Thema Retargeting?
Also ich kann mal eines verraten. Ich habe ein paar Tests gemacht damit, E-Book, also diese Formöffner zu retargeten mit genau dem gleichen E-Book, was ich wollte, dass sie es runterladen. Das ist etwas, das scheint irgendwie nicht so zu funktionieren, zumindest nicht in den Cases, die ich gesehen habe. Also das heißt, da können wir schon davon ausgehen, dass der LinkedIn-Algorithmus mittlerweile ein bisschen Arbeit übernimmt, die Leute auch zu konvertieren, die da vielleicht länger Halt machen an diesem Ad. Retargeting ist aber nach wie vor als Gesamtstrategie unerlässlich. Ich muss das auf LinkedIn machen, ich muss alles nutzen, was ich an Plattform-Retargeting habe. Der Klassiker ist natürlich, ein Video zu machen und dann zu retargeten mit einem anderen Static Image oder mit einem Lead-Magneten, wie zum Beispiel einem E-Book. Das Retargeting muss sich aber natürlich auch auf die Webseite erstrecken und kann dann mit LinkedIn zusammen interagieren. Das ist natürlich das gute alte Cookie-Retargeting, aber ich muss diese Sachen nutzen. Retargeting betrachte ich persönlich derzeit eher aus einer Content-Perspektive. Mhm. Ja, das heißt, ich habe den User, der sich vielleicht was runtergeladen hat, ich habe den User, der sich ein Video angesehen hat, ich habe den User, der was angeklickt hat, aber sich nichts runtergeladen hat, ja, den habe ich ja auch.
Ja.
Und dann überlege ich halt, wie ist denn jetzt meine Education Journey sozusagen? Ich will ja, und viele Nutzer wollen ja nicht mit mir telefonieren oder mit unserem Vertrieb. Ich will ja dafür sorgen, dass der Stück für Stück unser Produkt kennenlernt und die Probleme, die wir lösen für ihn. Und da gilt es dann zu überlegen, wenn der eine Touchpoint sozusagen absolviert wurde, was könnte ich der Person als nächstes anbieten? Und das ist schwieriger, als man denkt in der Praxis, weil man muss ja dann so eine Art Kette auch bauen können aus Inhalten, ja. Mhm. Und da ist so ein bisschen für mich der Fokus gerade drauf. Gar nicht so sehr auf dem technischen Aspekt von Retargeting. Ja. Das ist ein völliger No-Brainer oder völlig easy. Aber du hast ja verschiedene Leute dann einfach, ne? Du hast Leute, die schauen sich deine Pricing-Page an. Dann hast du Talent, was sich da reinmischt. Dann hast du E-Book-Downloader. Dann hast du Demo-Requester, die einen unterschiedlichen Intent haben. Und schwuppdiwupps hast du 4, 5, 6 Retargeting-Pools. Und landest wieder bei einem sehr komplexen Setup, was du vorhin auch gesagt hast, ja. Da ist so ein bisschen die Herausforderung, den goldenen Mittelweg zu finden. Das heißt, den Nutzern wirklich was anzubieten, was sehr relevant für sie ist, was nützlich für sie ist, ohne in eine sehr komplexe Kampagnenstruktur reinzufallen, die mich viel Arbeit kostet, die ständig geupdatet werden muss. Ja, aber auch Retargeting weiterzudenken. Nurturing, E-Mail-Nurturing,
ja.
ABM-Retargeting über E-Mail-Adressen und Telefonnummern und so weiter ist auch eine Fortsetzung von Retargeting, ja. Das heißt, ich betrachte das schon sehr breit und mit einem Fokus auf Content. Ich hoffe, die Antwort macht Sinn. Ich habe jetzt noch mit überlegt beim Antworten.
Zum einen, würde gerne nochmal hervorheben, das ist halt oft so ein bisschen das Missverständnis, wenn wir Retargeting ein bisschen von der technischen Ebene lösen, dann ist es einfach nur, wir suchen Möglichkeiten zur Wiederansprache. Das heißt, nicht unbedingt, die müssen nicht über LinkedIn gekommen sein und wir haben noch mehr Datenquellen, die wir einfach heranziehen können und die wir dann eben, das ist ja auch das, ja, so ein bisschen clustern können, was können wir daraus lernen? Und du hast ja eigentlich schon gerade ein bisschen den nächsten Punkt so geöffnet. Thema, das uns beiden auch, glaube ich, am Herzen liegt. Neben den ganzen technischen Aspekten, die irgendwie, der Werkzeugkasten ist für alle gleich. Aber die Frage eben, was biete ich an Kommunikationspunkten an? Wie muss das geartet sein? Also wie gehe ich das konzeptionell an? Das ist jetzt zu abstrakt gesprochen, aber zum Beispiel jetzt so ein White Paper. Worauf muss ich achten? Und dann eben die Fragen, du hast das auf dem Adscamp dankenswerterweise Gabelhöhe genannt, das musst du gleich auch nochmal erklären, ne? Wo es ja ein bisschen darum geht, nicht einfach stupide irgendwie, wir machen eigentlich immer irgendwie Studie zum Thema, zum Stand von Cybersecurity jetzt an eurer Stelle im Jahre 2024, selbstverständlich jedes Jahr geupdatet, bla bla, vergleichsweise generisch. Das ist ja nicht die Lösung für alles, sondern vielleicht erklärst du noch einmal den Begriff und wie du da vorgehst.
Ja, also Gabelhöhe ist hat vermutlich keine Übersetzung und ist eine Worterfindung von mir, die einfach beschreibt, wie ich oder wo ich den Nutzer abhole. Ne? Ich habe da jetzt gar keine Beispiele von anderen im Kopf. Ich benutze mal gerade uns einfach als SourceSafe. Wir haben 4 sehr große White Papers, also groß im Sinne davon, dass sie mit viel Aufwand erstellt werden und geupdatet werden. Und unser erfolgreichstes White Paper ist der Cybercrime Trends Report. Mhm. Den gibt es jedes Jahr neu, wird geupdatet. So, wenn ich den jetzt zum Download anbiete, darin geht's um die Arten von Cyberkriminalität, mit denen Unternehmen konfrontiert sind. Dann habe ich natürlich das Insight gewonnen, dass der User sich offensichtlich mit Cyberkriminalität beschäftigt. So, das ist ja schon mal gut. Und mit Cyberkriminalität im Allgemeinen beschäftigen sich sehr viele User. Da haben wir in Deutschland vermutlich eine sechsstellige Zahl von Unternehmensangehörigen, die oder Regierungsangehörigen, die sich mit sowas beschäftigen. So, ich kann aber noch nicht einschätzen, mit welchen Aspekten von Cyberkriminalität diese Person sich beschäftigt. Es gibt ja verschiedene. Es gibt Hardware, also es gibt die Hardware-Seite von Cybersicherheit, es gibt die Software-Seite von Cybersicherheit und wir sind ja auf dem menschlichen Faktor sozusagen unterwegs, also dem Human Layer, sagen wir dazu auch. Ja, das ist eine Information, die würde ich als Marketer gerne kennen, bevor ich mit der Person spreche im übertragenen Sinn. Und wir haben also da auch dann ein anderes White Paper, das heißt Behavioral Security. Und das ist ein, da kannst du dir unter dem Titel nicht direkt was vorstellen vielleicht. Das ist schon mal auch ein Filterkriterium, ein indirektes. Das ist ein White Paper, das beschäftigt sich mit Messung und Messsystemen im Bereich dieses menschlichen Faktors, ja. Das heißt, wenn du dir das runterlädst, und da haben wir auch höhere Leadpreise natürlich, dann ist für uns sozusagen implizit klar, dass du dich schon tiefer mit der Materie beschäftigt hast. So, und in der Praxis ist das natürlich so, dass das ist jetzt kein Hexenwerk. Ja. Du hast dann halt das eine White Paper, das erzeugt dir relativ preisgünstig Leads. Aber es generiert dann eben anteilig nicht so viel Geschäft wie das andere White Paper, wo die Leads teurer sind, aber deutlich mehr Geschäft reinkommt. Diesen Vergleich auch zu ziehen und zu haben, das ist natürlich auch was nicht jedes Unternehmen kann. Ja, vor allem auch Leute, die oder Unternehmen, die anfangen, auf LinkedIn zu werben. Aber diese Wahrheit existiert. Ja, das ist sehr schön, weil dann kann ich theoretisch auch mal zwei Downloads erzeugen lassen oder ich gehe rein und investiere halt die Kohle am Anfang, weil ich halt die Erfahrung gemacht habe, dass ich hinten raus dann einfacher zum Geschäft komme. Ja, also das ist dieses Thema Gabelhöhe. Viele haben ja, wenn sie anfangen auf LinkedIn zu werben oder auch auf anderen Plattformen, die gucken ja, was haben wir in unseren Ressourcen, was können wir irgendwie so ein bisschen aufpolieren, vorbereiten. Und dann ist das in der Regel ein Leadmagnet und dann habe ich halt diesen Vergleich nicht. Ja, ich kann aber nur sagen, auch zu unseren Zuhörern, dieser Effekt ist da und der ist massiv und den sollten wir als Marketer auch einsetzen. Ja, deshalb, ich habe das als Gabelhöhe definiert. Keine Ahnung, wie du das nennst, Alex. Vielleicht hast du ein anderes Wort dafür.
Ach, ich finde es gut. Ich finde, das steckt einiges drin, was man nochmal betonen muss. Die Bewertung, dass eben die reinen Leadpreise an sich haben keine gute Aussage, also auf der Plattform. Ne? Man muss halt gucken, wie kriege ich einen Indikator, wo mehr Geschäft entsteht. Und das wird normalerweise über nachgelagerte Systeme wie CRM-Systeme viel sichtbarer, als es jetzt auf der Plattform ist. Und wer rein kostenorientiert auf der Plattform optimiert nicht unbedingt in mehr Geschäft rein. Das muss man einfach auch nochmal sagen. Das ist halt auch ein häufiges Missverständnis, weil ja auch oft mit niedrigen Leadpreisen bla bla so geflext wird. Und dann denkst du, ja, gut, das ist, mag sein. Wir können für 17 Euro Leads generieren, aber wer will die haben? Das ist halt ein Thema, finde ich, dabei. Und das andere ist, um das auch nochmal ein bisschen in den technischen Aspekt nochmal zu bringen oder auch so, was sind Mechanismen, die helfen können, sowas zu bestimmen? Du hast das gerade schon gesagt, es kann zum Beispiel auch, wenn du dich an ein technisches Publikum richtest, kann das eben auch ein Fachterminus sein, der einfach auch exkludiert alle anderen.
Ja.
Ne?
Ja.
Und wenn ich
exkludiere, wird ganz wichtig.
Ich kann die Zielgruppe auch explizit nochmal, also es ist ein Billo-Hinweis, aber kann man auch machen. Ich kann sagen, dass dieses White Paper explizit für keine Ahnung, Entscheider von oder für Menschen in dieser Position oder Funktionsbereich oder jetzt mal, um's rauszubringen aus dem Cybersecurity-Bereich, für E-Commler, die auf Shopware sind oder sonst was, um es mal expliziter zu sagen, geeignet ist, ne? Also das ist halt, ja. Das beantwortet dann halt Fragen, ja, die nutzen die Lösung, nutzen eine Software, für die ich eine Lösung anbiete oder wie auch immer. Und dass diese Fragen sich vorher einmal konzeptionell zu stellen, ist einfach so wichtig, weil sich auch zum Teil ja auch solche Whitepaper-Produkte ganz gut, sagen wir mal, anpassen lassen, um solche Fragen zu bekommen, zu beantworten. Ne? Das ist ja, du kannst es ja auch eingrenzen. Es hängt ja ein bisschen auch davon ab, wie du das Ganze verkaufst. So, das ist
ja, das ist der Vorteil. Man kann es relativ schnell anpassen, wenn man sich dem bewusst ist, ja. Aber du hast, wie du sagst, einmal die explizite Möglichkeit, die Zielgruppe anzusprechen. Das ist tatsächlich ein voller Billo-Tipp, ne? Ist eigentlich basic, aber sehr, sehr wichtig. Und dann hast du die Möglichkeit, implizit das zu machen, indem du bestimmte Fachbegriffe verwendest, die nur Experten verstehen, die in dem Bereich auch tätig sind. Ja, dann nimmst du halt die niedrigere Klickrate in Kauf, den höheren Leadpreis und kriegst aber die passenden Profile rein, hoffentlich.
Genau, das muss man am Ende, dann die Rechnung wird halt am Ende gemacht. Aber du sagst auch gerade, die CTA wird vermutlich auch sinken, natürlich, weil wir halt weil der Content selbst ein Qualifikationsfaktor ist. Ne? Die Qualifizierung findet bereits durch die Adressierung des Contents statt. Und das ist
ist ein Targeting. Ja. Also es ist ein Filter. Ja. Du kannst einen Content als Filter musst du manchmal auch, weil du ans Limit gerätst mit dem normalen Targeting. Ne?
Ja.
Müssen wir ja auch letztendlich. Wir sind bei den Cybersecurity Verantwortlichen unterwegs. Da hat nicht jeder mit dem Faktor Mensch zu tun. Da sind auch Leute, die sich um Firewalls kümmern oder um Rechenzentren. Die interessieren sich für unser Produkt nicht, ja. Und dann gehen wir halt bewusst auch komplizierter rein, um die Experten rauszuziehen.
Genau.
Hoffentlich.
Das ist, finde ich, das kann man nicht oft genug sagen. Das ist halt, und ab dann finde ich, wird das Ganze halt spannend, weil dann komme ich in Game, wo ich sage, okay, wie teuer dürfen meine Kontakte werden? Wie verändert sich meine Conversion-Rate nach hinten raus? Nach hinten raus meint jetzt, was sehe ich im CRM? Wer wird weiter? Mit wem besteht erstmal die Chance, einen Deal auch zu machen? Mal unabhängig davon, ob abgeschlossen wird oder nicht. Das ist dann ja auch noch ein Problem auf der anderen Seite. Aber wer erfüllt im Nachgang im Prinzip alle Kriterien hinsichtlich richtige Company, richtige Person am Ende in der Company, mit der man spricht, irgendwie richtiger Bedarf in der Company, so, ne? Und ab dann, finde ich, wird's halt spannend, wenn man sieht, wie man dann den Content auch daraufhin optimieren kann.
Ganz genau. Also was du aussprichst, ist ja im Prinzip die Definition von Pipeline. Ja. Das heißt, du hast die Leads, sprichst mit den Leads oder kommunizierst mit den Leads, wie auch immer, und hast dann nachgelagert schon relativ schnell innerhalb von einigen Wochen, manchmal Monaten, ein Urteil darüber, wie etwas funktioniert. Der Gewinn des Geschäfts, also der sogenannte Closed One, der liegt ja dann noch deutlich weiter hinten in vielen Fällen. Ja, und da hast du dann als Marketer einfach die Schwierigkeit, dass du dann nicht gut beurteilen kannst. Ne? Aber zu sagen, hey, diese Leads erfüllen dieses Kriterium oder diese und jene Kriterien, ermöglichen dir dann halt schon, zwei Sachen miteinander zu vergleichen.
Wichtige Erkenntnis, finde ich, wenn das mal alle so exekutieren würden, wäre schön. Wir haben ja trotzdem immer so ein Problem, wir haben es im Vorgespräch einmal kurz angesprochen auch, wenn wir eben über mehr als eine Plattform gehen, das Problem besteht im Bereich B2C übrigens genauso wie im Bereich B2B, ist eben die Frage, hey, bei einer zunehmend schlechter werdenden Datenqualität und im Bereich B2B würde ich noch so weit gehen, mit irgendwie so komplexen zum Teil User-Journeys, die dann eben auch technisch nicht mehr nachvollziehbar sind, ja, ihr seid auch im Bereich, ihr bietet auch Enterprises an, wer Lösungen recherchiert, ist nicht zwangsweise der, mit dem ihr am Ende sprechen müsst, das kann auch in-house weitergereicht werden, das kannst du am Ende nicht mehr nachvollziehen, so, ne, also in einigen Fällen.
Ja.
Und dann stellt sich ja die Frage, Der Frido investiert jetzt hier sein kleineres bis mittleres Vermögen in LinkedIn. Hat sich das eigentlich gelohnt? Warum nimmt er so viel Geld und schmeißt das? Ist das alte Loyalität zum früheren Arbeitgeber? Oder wie belegt er das denn jetzt?
Naja, also wir machen, beziehungsweise man kann ja das klassische Lead-Gen machen über Lead-Gen-Forms mit, ich nehme jetzt mal White Papers.
Ja.
Das funktioniert nach wie vor. Man muss natürlich gucken, dass man qualitativ hochwertige White Papers hat, das ist klar. Aber wer das tot sagt, der liegt meiner Meinung nach falsch. Das wird ein Bestandteil bleiben. Da habe ich natürlich überhaupt keine Messprobleme.
Ja.
Das heißt, ich kann in eine Zielgruppe reingehen und dann läuft das in mein CRM-System rein. Was die wesentlich größere Herausforderung ist, sind die 98% in der Zielgruppe, die nicht über mein Lead-Gen oder was auch immer dann konvertieren, die aber zum Gutteil dann auf anderen Kanälen bei mir rauskommen. Ja, also der Klassiker ist, jemand lernt uns bei LinkedIn kennen und kommt dann auf einer Messe an unserem Stand vorbei. Dann nehme ich da seinen Kontakt auf und habe dann das Problem, dass natürlich die Messe den Erfolg feiert, aber LinkedIn dieses Interesse generiert hat. Oder die Person kommt auf der Webseite raus und lädt sich da was runter oder meldet sich da irgendwie über ein Kontaktformular. Ne? Attributionsproblem brauchen wir jetzt nicht weiter behandeln. Das ist natürlich auch ein Klassiker, Multi-Attribution. Aber nur mal einfacher gedacht, ja. Also wir haben natürlich im B2B speziell auf jeden Fall das Problem, dass die Journeys zu komplex sind. Das heißt, jeder Versuch, Journeys irgendwie darzustellen, ist nur ein Ausschnitt. Wir haben Tausende von Journeys, die sich nicht darstellen lassen. Aber ich will doch dann als Marketer auf jeden Fall sicherstellen, dass ich meinen Kanal beurteilen kann. Und wir im B2B haben ja anders als B2C im Übrigen häufig die Möglichkeit, mit den Leuten zu sprechen. Das heißt, die kommen ja dann häufig im Vertrieb raus. Ich kann ja spätestens im Vertrieb, wenn ich die Werte bis dahin noch nicht generiert habe, die Frage stellen, wie hast du mich denn kennengelernt, lieber Nutzer? Und das ist so einfach und das macht kaum jemand.
Ja.
Ja, also es machen vielleicht im SaaS-Bereich sicherlich einige, aber im B2B-Bereich klassischerweise, ich habe das kaum erlebt, immer gesagt, Leute, fragt doch die Leute einfach. Wenn man eine Plattform hat, kann man in der Registration fragen, wie hast du uns kennengelernt? Wenn man Downloads hat, kann man fragen, wie hast du uns kennengelernt? Wenn man überhaupt irgendwelche Formulare hat, Kontaktformulare, kann man auch fragen, wie hast du uns kennengelernt? Und dann kann man das auch auswerten. Das nennt sich Self-Reported Attribution. Kann man machen, muss man nicht von überzeugt sein. Ich bin davon überzeugt, bin da sozusagen also starker Proponent. Und das kann man natürlich auch dann einbauen in die Lead-Generierung. Ja, wenn ich jetzt da an meiner Event, also in meinem Messestand stehe und den Kontakt aufnehme, dann kann ich natürlich, wenn ich die Visitenkarte scanne, diese Frage der Person stellen. Natürlich wirst du nicht alle Antworten erhalten, die du willst. Es gibt immer dann Leads, die haben das nicht. Aber so kann auch ein Kanal LinkedIn dann besser gemessen werden. Ja, weil du hast einfach diese Streuung ganz stark.
Und du hast...
Das löst nicht das Problem mit Self-Reported. Ja, also du hast immer noch massive Probleme. Aber du kannst stärker beurteilen, ob du in den Kanal investieren solltest oder nicht. Ja, und wenn ja, wie stark?
Genau, du hast, also, um es nochmal klar zu sagen, was löst es nicht? Nein, irgendwie wir haben mehr Touchpoints und die Bewertigkeit des einzelnen Touchpoints sagt es nicht. Aber, das ist ja ganz interessant und sagt zum Beispiel auch nicht bei aller Kommunikation, wir haben eben über Werbedruck gesprochen, ne? Und Werbedruck jetzt auch, wer im B2C unterwegs ist, weiß es wahrscheinlich eher und gerade bei so FMCG-Brands, ein Großteil, die ganzen ersten Touchpoints laufen alle unter der Wahrnehmungsschwelle und sind trotzdem wichtig. So, ne? Das ist halt, bis eine Marke erstmal die Wahrnehmungsschwelle überschritten hat, sind schon einige Touchpoints durchgelaufen. So.
An die sich der Nutzer manchmal auch gar nicht mehr erinnern kann.
Genau. erst ab einem bestimmten Punkt. Also wir haben schon die erste Schwelle übersprungen, wenn er mal sagt, ja, die habe ich auf LinkedIn gesehen. Aber was du wahrscheinlich hoffentlich gleich noch bestätigen wirst, ist, dass die, dass wenn du Self, wenn du Self-Reported Attribution einführst, dass die Werte nicht nur für LinkedIn, aber wir sprechen jetzt gerade über LinkedIn, aber für Social-Kanäle insgesamt, deutlich höher liegen als das, was eine technische Messbarkeit erstmal wiedergibt. Und das ist nicht die Wahrheit, darum geht's gar nicht, sondern es sagt, aber es gibt schon mal eine klare Tendenz an, haben wir technisch gesehen eine Under-Attribution eines Kanals oder eher eine Over-Attribution? Ne, und das, und ich hoffe, dass du jetzt sagst, ja, wir machen das und wir sehen eigentlich, dass die Werte über Self-Reported Attribution höher sind, als sie die Plattform selbst vermuten lässt.
Ja, das ist so. Ne? Das ist auch kein Geheimnis, was ich jetzt hier verrate, weil das ist die Hypothese auch. Wenn du Search hast, Search ist immer der Übersetzer zu dir. Ja, da ist vorher immer was passiert. Warum sucht eine Person nach deiner Marke? Also ich rede von Brand Search.
Ja, Brand Search, ne? Klar.
Und Social ist halt eine der Möglichkeiten, neue Leute von sich, also das ist eine Möglichkeit, das eigene Logo bekannter zu machen. Und deswegen hast du immer bei Social eine niedrige UTM-Attribution. Und die Self-Reported Attribution liegt immer höher. Und also als UTM, also ja. Ich sag jetzt mal, wenn man das normal betreibt, ja, keine außergewöhnlichen Sachen macht. Und was auch ganz wichtig ist, der Teil, der per Self-Reported reinkommt, ist auch mit hohem Intent ausgestattet. Ja, das heißt, das sind keine Leute, die im Halbschlaf, ich übertreibe jetzt, ein E-Book runterladen, sondern das sind Leute, die haben dich vielleicht bei LinkedIn kennengelernt, dann haben sie nach dir gesucht in Google und haben deine Webseite aufgerufen und lesen jetzt über dich. Oder sie haben deine Webseite in den Browser eingetippt, weil sie mehr über dich wissen wollen. Ja, also auch dieser Sprung zeugt schon von Intent. Ja. Und ich kann jetzt natürlich nicht sagen, um wie viel das bei uns erfolgreicher ist, aber Social wird klassischerweise unterschätzt.
Ja, und da reden wir jetzt mal nicht von euch, aber sagen wir einfach mal von allen Erkenntnissen, die sie so Markt abgeben, reden wir jetzt von einem Prozentwert, der nicht zweistellig
ist. Wir reden von einem, ich glaube, also ich bin da ja auch noch am Lernen in dem Bereich. Ja, man lernt ja nie aus. Ich bin aber der Überzeugung, dass wir von einem Mehrfachen sprechen,
ja,
was Social unterschätzt wird. Es wird nicht um 10% unterschätzt.
Nee.
Ja, das ist gesagt, hier, ich habe in 10 Euro Umsatz bekommen und eigentlich wären es 11. Nee, wir reden schon, glaube ich, davon, dass es ein Mehrfaches ist.
Ein paar 100%. So.
Ja.
Das muss man einfach.
Würde ich für plausibel halten.
So.
Man muss das ja auch hochrechnen, weil wir haben eine hohe Dunkelziffer.
Ja.
Also ich sage wir nicht im Sinn von wir SoulSafe, sondern wir als Marketer, ja, im B2B-Marketing. Du kriegst einen gewissen Teil einfach die Werte nicht rein.
Ja.
Aber man versucht halt so viel wie möglich an der Stelle zu generieren, sodass man vielleicht eine Hochrechnung tätigen kann zum Schluss. Ja. Aber schon, wenn man anfängt, das zu messen, kriegst du Insights über die Journeys. Und wenn es nur diese 2 oder 3 Punkte sind, ja, aber ist doch, ich find's geil. Also die Person kommt zu dir, weil sie dich bei Meta kennengelernt hat, besucht dich auf einer Messe und konvertiert dann. Das ist doch geil.
Es ist,
und das hast du vorher nicht gesehen.
Ja.
Vorher hast du gedacht, meine Messen sind mega. Oder meine Messeauftritte.
Ja, aber das ist
Also das ist schon super, ja. Aber ich sag dir auch eine Limitierung, also nicht, dass jetzt jeder das gleich implementieren möchte. Du musst halt die Daten irgendwie so abfragen, dass du sie auswerten kannst. Also Freitextfelder sind hier vielleicht nicht die beste Wahl. Ich weiß aber, es gibt Leute, die das befürworten, weil da werden halt 80% der Leute irgendwie Internet eintragen. Das bringt dir halt dann nichts als Digitalvermarkter. Punkt 1 und Punkt 2 ist, es gibt immer noch eine hohe Dunkelbewegung, die du nicht wirst messen können.
Ja.
Die Hauptbestandteile sind da diese Empfehlungen von Mensch zu Mensch. Ja, also bei uns ist das so, wir haben jemanden als Kunden in einer Behörde und der empfiehlt jemand anders das in einem Nachbarlandkreis oder so. Oh. So, und dann meldet sich die Person und kommt als Demo-Request bei uns raus. Messe ich dann über Self-Reported Attribution als Empfehlung. Ja, ich seh's. Mhm. Aber das ist ganz schwierig, diese Empfehlungen einzufangen. Und das ist nämlich auch dann wieder spannend für das Social Marketing. Wie breit fasse ich denn jetzt meine Zielgruppe? Ja, weil, dass ich diese Empfehlungen auch irgendwie unterstützen kann. Da bin ich auch noch nicht mega schlau an der Stelle. Da lerne ich weiterhin. Ja, aber das ist so eine Limitierung.
Aber das ist, ich finde das
also, das ist kein Holy, das ist kein heiliger Gral sozusagen, ne? Das ist ein Hilfsmittel, was viele nicht auf dem Schirm haben, es hat auch seine Limitierungen. Und dann habe ich ja auch wieder OTM. OTM ist ja nicht schlecht. Aber das sind wie zwei Puzzleteile. Für mich persönlich auf jeden Fall, ja.
Ich glaube, das Erste ist, dass man sich einmal klar machen muss, dass es keine exakte Messung gibt in dem Bereich. So, Punkt. Das ist einfach, sondern dass es immer so, du sagst gerade, Hilfsmittel sind,
ja,
um nicht komplett falsch zu liegen. Aber die Annahme und ehrlich gesagt auch, kannst du mir auch sagen, dass es die meisten B2B-Unternehmen, die ich sehe, generieren am Ende zu wenig Datensätze, als dass ihnen auch die vielen komplexeren technischen Hilfsmittel jetzt ein exaktes Bild liefern könnten. Also die dann modellieren und so weiter. Also das ist nicht gegeben. Dafür sind diese Journeys zu komplex und damit muss man am Ende einfach auch leben. Das ist dann halt so. Das ist
Ja.
Und das heißt ja, auch
also
eben
letztendlich, dass jede Journey ist individuell. Ja, wenn du einen Enterprise irgendwie closed als SaaS-Anbieter, dann hast du da eine 30 oder 60 Kontaktpunkte. Frage ist, was kannst du messen? Was kann möglichst viele davon zu messen? Ja, da hast du irgendwie ein paar Downloads, hast du was auf dem Display, ABM, hast du vielleicht von LinkedIn noch ein paar Informationen. Aber es sind mit Sicherheit Dutzende von diesen Touchpoints. Ja, und das immer. Das ist nie ein Standard. Agree.
Yes. Du hast gerade noch mal einen Punkt angesprochen, Frido, den wollte ich jetzt auf jeden Fall noch mal ansprechen im Bereich ABM. So, weil ich würde jetzt gerne so einen kleinen Trommelwirbel einblenden. Wir denken ihn uns einfach, noch einmal kurz erklärt hier, Account-Based Marketing, das heißt eigentlich, wir entscheiden im Vorfeld, wen wollen wir ansprechen. Ja, also wir benennen die Accounts, die wir erreichen wollen, weil sie für uns Sinn ergeben. Wir wissen bereits, dass wir die haben wollen. So, Punkt. Ne? Im Unterschied zu, wir öffnen das Targeting und sagen über Branchen oder sonst was da, wen wir haben wollen, sondern es ist eine dezidierte, wir arbeiten mit Listen. Punkt.
Mhm.
So. Und jetzt, das ist auch so einer der ersten Punkte, jetzt, wenn man auch im Kundengeschäft ist, dass man sagt, hier, sag mal, wen wollt ihr erreichen? Gibt es dafür Listen? Habt ihr welche? Arbeitet ihr vielleicht? Weil es kann ja auch sein, dass du zum Beispiel vertrieblich mit Listen arbeitest, Accountlisten, wenn du outbound arbeitest und so weiter. Das ist immer eine der ersten Fragen. So. Und dann ist die Antwort, gut, es gibt drei mögliche Antworten. Ja, nein, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ist übrigens nicht so selten. Aber beim Adscamp hast du noch einen schönen Ansatz geliefert, wo ich sagen würde, hey, die prozentuale Durchdringung dieser Lösung im Marketing, im Dachraum beträgt 0, irgendwas Prozent, weil es keine Sau weiß.
Ja, also es gibt einen Königstipp, den nenne ich auch gerne, bei LinkedIn, den man anwenden kann, um ganz schnell und präzise auf ABM umzusteigen. Erstmal, warum will ich das bei LinkedIn überhaupt machen? Ich will das Company Engagement Reporting nutzen. Ja, das heißt so, danach kann man auch mal googeln. Das ist einfach ein Reporting, was mir Aufschluss darüber gibt, wie engagiert ein bestimmtes Unternehmen mit meiner Werbung ist, im Gegensatz zu anderen. Das heißt, ich kann eine Liste bespielen und kann dann im Reporting sehen, welche 100, welche 200 davon von den 10.000 am meisten mit meiner Werbung interagieren. Daraus kann man vielleicht auch mal dann ein Signal machen für das Vertriebsteam, dort stärker Outbound zu machen, etc. Dieses Content Engagement, Company Engagement Reporting kann ich nur nutzen, wenn ich eine Liste nutze. Das Problem mit einer Liste ist aber, wenn ich mir eine kaufe, habe ich die Matchrate nicht mit LinkedIn. Die ist dann deutlich niedriger als 100%.
Das müssen wir, glaube ich, noch einmal ganz kurz erklären. Matchrate bedeutet, wir laden die Liste hoch, für alle, die es nicht wissen. LinkedIn versucht festzustellen anhand der Liste, wen finde ich alles bei mir, welche Unternehmen davon finde ich bei mir in der Datenbank und kann die adressieren. Und guess what? Das sind nicht 100%. Da finden, weil bestimmte Unternehmen einfach nicht gefunden werden, entweder weil sie nicht bei LinkedIn vertreten sind oder weil sie aus bestimmten Gründen nicht identifizierbar sind. Und wenn man es hat, muss man es auch nochmal checken. Ansonsten kommt man zu Fehlern, wenn man irgendwie Bayern 04 Leverkusen den Verein sucht und am Ende plötzlich ein Unternehmen mit 30.000 Mitarbeitern drin hat, dann gab es einen kleinen Fehler.
Sowas in der Art, genau. Und man kann, wenn man bei LinkedIn wirbt, den LinkedIn-Ansprechpartner, den man dann relativ schnell bekommt, oder man hat eine Agentur, die einen hat, Zwinker, Richtung Alex, ne? Man kann diese Kontaktperson anschreiben und darum bitten, dass man zu einer laufenden Kampagne, ganz wichtig, die Kampagne muss schon laufen, auch einige Zeit laufen, dass man dazu die Liste bekommt von den Firmen, die diese Kampagne oder Kampagnen-Set schon erreicht hat. Ja, die schickt die Kontaktperson dann zu, es ist in einer Excel-Tabelle. Und dann kann man die natürlich durchsortieren oder man lässt es einfach und lässt die so, wie sie ist und lädt sie wieder hoch. Der Vorteil davon ist, dass erstmal es kostet nichts und B, sind das natürlich Daten, die von LinkedIn kommen. Das heißt, da habe ich dann automatisch eine sehr hohe Matchrate, also regelmäßig über 90%, wenn ich LinkedIn eigene Daten wieder zu LinkedIn hochlade. Warum nicht 100, keine Ahnung. Aber ich kann dann meine Kampagne unverändert fortsetzen, ja, oder die alte pausieren, neue erstellen und unverändert fortsetzen und kann später dann nochmal das restriktieren und so weiter. So, aber ich habe dann diesen Switch zur ABM ganz schnell gemacht. Ja. Kommen wir ans Engagement Reporting ran, kann das, glaube ich, auch, also man kann es safe exportieren, ob man ans CRM ran kann, damit weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf, aber das ist natürlich geil. Ich kann im CRM dann möglicherweise durch einen Upload oder eine Anbindung die Companies, also kann ich dann hinterlegen, ob die Company mit meinem Werbetreiben stark oder nicht stark, also vermutlich eher stark engagiert ist. So, dann kann ich daraus natürlich eine Aufgabe erstellen für einen Vertrieb. Ja, also in diese Richtung geht das natürlich. Das heißt, ABM ist natürlich der Klassiker. Aber auch die Automatisierung in den Vertrieb rein, die ist sehr interessant. Das ist einfach ein Signal, ne? Das ist ein Signal wie ein Download.
Ja.
Nur hat vielleicht aus dem Unternehmen keiner gedownloadet.
Ja.
Also es ist einfach nur geil. Und ich glaube, du hast vorhin auch gesagt, bei euch ist das verpflichtend mittlerweile.
Ja.
Mit diesem.
Ja, weil
also, mit diesem Wissen zu arbeiten.
Wenn wir noch einen Schritt davor gehen, ne? Also auch unter dem Thema Qualitätssicherung. Wir haben eben gesprochen, erstens, die Plattform macht das, ist nicht so günstig, dass man sagen würde, scheißegal, wie die Streuverluste aussehen. Ja. Zweitens, wir haben gesagt, das Budget muss zur Zielgruppengröße passen. Und jetzt sehen wir halt eigentlich, was du, sonst siehst du ja immer so, wenn du schaust, siehst du die Top-Unternehmen, die du erreicht hast, aber halt immer,
Die sind immer die gleichen, sind immer Ernst & Young, Credit Suisse.
Und dann schließt du die aus und schließt einzelne aus und optimierst so deine Zielgruppe. Wir raten ja immer dazu, optimiere die Zielgruppe over time. So, ne?
Ja.
Und das heißt ja im Wesentlichen, schmeiß wen raus, den du nicht mehr haben willst. So. Und jetzt hast du einmal einen kompletten Überblick und das ist halt die Scheißarbeit, die du dir dann mal machen musst. Und wo halt der Unterschied ist zu Dödel, du schmeißt die Maschine an und guckst am Ende, was rauskommt, wo du jetzt die Möglichkeit hast, einmal zu schauen, meinetwegen musst du nicht 50.000 Unternehmen angucken, aber du kannst ja mal viel stärker reinblicken. Moment, sind die denn alle wirklich relevant? Wie viele davon sind relevant? Und wenn du mal die ersten paar Dutzend durchgegangen bist und stellst fest, verdammt, nur 5 davon, dann läuft was grundlegend falsch. Wenn es der größte Teil ist, komm, dann nimm den Rest. Wahrscheinlich funktioniert es dann. Aber ansonsten ist das halt eine geile Möglichkeit, auch mal den Ölmessstab reinzuhalten und zu gucken, hey, ist das hier eigentlich on track oder nicht? Ich meine, wo hast du das sonst? Also noch bevor du es wieder hochlädst, ne?
Das ist ganz genau natürlich auch richtig. Ich habe hier nochmal das Überprüfungsmoment.
Ja.
Das ist richtig. Ja, selbst bevor ich mit irgendwas ABM anfange, ich habe hier eine Überprüfungsmöglichkeit. Ich sehe ja ansonsten nur die Top 15, glaube ich, im Kampagnenmanager. Genau. Und wie gesagt, da sind völlig langweilige Sachen drin, die immer die gleichen sind. Ja, also die ganz großen, Siemens, KPMG.
Ja, genau, wenn du sie nicht alle gekillt hast.
Das bringt mir nichts, wenn ich die ausschließe. Ich brauche viel mehr Informationen und diese Liste, bietet mir das. Ich kann natürlich da auch eine Ausschlussliste drauf.
Genau. Basteln,
ganz klar. Und dann sucht meine Kampagne, die ich mit dieser Ausschlussliste ausstatte, natürlich nach weiteren neuen Companies, während sie weiterläuft. Das ist auch, kann auch Teil sein.
Gerade bei einer langlaufenden Kampagne, wenn du sagst, hey, wir haben den Markt, so wir müssen weil das ist ja ein opportunistisches System, das sucht die günstigsten Touchpoints und zwar gegebenenfalls halt immer wieder, bis sie halt teurer werden als neue. Und dafür ist es geil und es ist auch jetzt, ich habe einmal gesagt, man schließt dann aus, aber in smarten Vertriebsorganisationen gibt es eigentlich auch eine ganz gute Vorstellung davon, wen man erreichen will, sodass man einmal auch gucken kann, hey, sind denn die Unternehmen, von denen wir wissen, dass wir sie erreichen wollen, adressieren wir die eigentlich gerade, sind die Teil der Liste? Also ich kann in beide Richtungen einmal suchen, ist das im Positiven das, was ich haben will und im Negativen sind da welche dabei, die ich gar nicht haben will. Und das ist so krass.
Es ist super präzise. Ja. Na, natürlich habe ich nicht mehr die Match Rates, aber das ist im Prinzip ABM für umsonst, was wir hier bekommen. Da müssen wir im Display-Bereich oder wie gesagt, wenn wir ABM Intent Tools benutzen, viel Geld für hinlegen. Deshalb kann man hier sicherlich erstmal gucken, ob das ABM-Thema überhaupt funktioniert. Für einen, wenn man aktiv ist als Werber.
So, ich finde, das war ein sehr, sehr, sehr schöner Abschlusstipp, Fredo. Du hast noch mehr gesagt beim Adscamp, aber wer sowas hören will, der muss dann halt auch mal zum Adscamp kommen. Findet ihr übrigens auf der Seite adscamp.de auch wieder die Daten fürs neue Adscamp. Und abhängig davon, wann diese Podcast-Folge veröffentlicht wird, in wenigen Tagen, wird es auch schon wieder Tickets geben. So, Fredo, ganz, ganz lieben Dank.
Gerne und alles Gute.
Und dann, ich bin mir sicher, wir sehen uns wieder in diesem Podcast hier, auf ein weiteres Mal. Und allen da draußen, wenn ihr die Hinweise, die der Fredo gegeben hat, beherzigt und habt gute Ergebnisse, dann lasst es uns gern wissen. Wenn ihr sagt, hey, ich weiß eigentlich alles besser als das, was hier gerade gesagt wurde, dann meldet euch und werdet Nerd. Und wenn ihr sagt, hey, das war ja eigentlich super cool, wie kann ich jetzt meiner Freude wirklich Ausdruck verleihen? Diese Podcast-Folge, wie alle anderen, kann man übrigens bewerten. Und wenn ihr euch freut, dann wäre eine hohe Bewertung positiv. Wenn ihr sagt, ich will noch mehr davon hören, von diesen Tipps, dann kann man diesen Podcast auch abonnieren auf allen gängigen Plattformen. Damit bin ich durch. So. Fredo, hab einen schönen Abend. Wir nehmen ja jetzt kurz vor Abend auf. Und allen da draußen einen wundervollen Tag.
Macht's gut.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt, abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern. Und wenn ihr Hilfe braucht, damit eure Kampagnen fliegen lernen, bucht einfach eine kostenfreie Strategie-Session. Den Link findet ihr in den Shownotes.